Die Fremen flüsterten zustimmend: Bilal Kaifa. Wir werden die Dünen bepflanzen, damit sie nicht mehr fortlaufen können, fuhr Stilgar fort. Und wir bewahren das Wasser mit Hilfe von Bäumen und Büschen im Boden.
Bilal Kaifa,
erwiderten die Fremen. Von Jahr zu Jahr zieht sich das Polareis zurück, sagte Stilgar.
Bilal Kaifa,
sangen die Männer. Wir werden eine Heimat aus Arrakis machen, mit Schmelzlinsen an den Polen, mit Seen in den gemäßigten Zonen. Die Wüsten werden nur noch weit draußen existieren, für den Bringer und das Gewürz.
Bilal Kaifa.
Und kein Mensch wird jemals wieder nach Wasser dürsten. Jeder soll das aus Brunnen, Teichen, Seen oder Kanälen schöpfen können, was er will. Das Wasser wird durch die Kwanats fließen und unsere Pflanzen bewässern. Es wird da sein für jeden, der es braucht. Und es wird ihm gehören, wenn er nur die Hand ausstreckt.
Bilal Kaifa.
Jessica spürte das religiöse Ritual in seinen Worten und stellte fest, dass sie, gleich den anderen, jedes Mal mit den gleichen Worten der Bestätigung geantwortet hatte. Sie haben mit der Zukunft einen Pakt geschlossen, dachte sie. Sie haben sich einen Berg dahingestellt, den sie zu erklimmen bereit sind. Dies ist der Wunschtraum eines jeden Wissenschaftlers. Und diese einfachen Leute, dieses Wüstenvolk, ist davon erfüllt. Sie dachte an Liet Kynes, den planetaren Ökologen des Imperators, zurück. Den Mann, der sich den Eingeborenen angepasst hatte. Und sie wunderte sich über ihn. Dies alles war ein Traum, der die Seelen der Menschen für sich gefangen nahm. Und sie glaubte, die Hand des Ökologen dahinter zu verspüren. Es war ein Traum, für den Menschen gerne bereit waren zu sterben. Und das gehörte zu den wichtigsten Voraussetzungen, derer ihr Sohn dringend benötigte. Ein Volk mit einem Ziel. Es würde nicht schwer sein, ein solches Volk zu begeistern und mitzureißen. Sie würden sich leicht in das Schwert verwandeln lassen, das Paul benötigte, wollte er den ihm zustehenden Platz zurückerobern.
Wir werden jetzt gehen, sagte Stilgar, und darauf warten, dass der erste Mond aufgeht. Wenn Yamis sicher auf seinem Weg ist, gehen auch wir nach Hause.
Zustimmend murmelnd warfen die Männer noch einen sehnsüchtigen Blick auf das Bassin und machten sich dann wieder an den Aufstieg. Paul, der hinter Chani ging, spürte jetzt, dass ein bestimmter Moment an ihm vorübergezogen war, ohne dass er eine grundsätzliche Entscheidung getroffen hätte. Er war ganz in seinem eigenen Mythos gefangen. Er war sich sicher, dass er diesen Ort bereits vorher gesehen und in einem Fragment eines Voraustraums auf Caladan erforscht hatte. Jetzt musste er jedoch feststellen, dass der Platz ihm Details gezeigt hatte, die ihm unbekannt gewesen waren. Irgendwie berührten ihn die Grenzen seiner Kraft mit einem unverständlichen Schauder. Er kam sich vor, als ritte er auf einem Zeitstrom, manchmal in seiner Mitte, manchmal an seinem Rand, während links und rechts, oben und unten weitere Ströme dahinjagten, die ihm die Sicht versperrten. Egal wie er sich auch auf ihm bewegte, überall vor ihm war der Dschihad, die Gewalt, das Gefecht. Durch die letzte Tür schlüpfte die Truppe zurück in die Haupthöhle. Der Eingang wurde wieder versiegelt. Man löschte das Licht, entfernte die Vorhänge vom Ausgang und sah hinaus auf das Land, wo nun die Sterne sichtbar wurden. Jessica näherte sich dem Loch und starrte hinauf zum Himmel. Die Sterne leuchteten klar und schienen nah. Die Unruhe, die die Männer nun befiel, blieb ihr nicht verborgen. Irgendwo hinter ihr wurde das Balisett gestimmt. Dann summte Pauls Stimme einen bestimmten Ton. In ihm lag eine Melancholie, die sie nicht gerne hörte. Aus dem Hintergrund der Höhle sagte Chanis Stimme: Erzähle mir von den Wassern deiner Heimatwelt, Paul Muad'Dib.
Und Paul erwiderte, ein anderes Mal, Chani. Das verspreche ich dir.
Welche Trauer.
Es ist ein gutes Instrument, sagte Chani.
Sehr gut, gab Paul zu. Glaubst du, Yamis hätte etwas dagegen, wenn ich auf ihm spielte?
Er spricht von dem Mann, als sei er noch am Leben, dachte Jessica. Irgendwie störte sie das. Ein anderer Mann sagte, er hat Musik immer gern gehört.
Dann sing mir eines eurer Lieder, bat Chani.
So viel weibliches Verhalten in der Stimme eines Kindes, dachte Jessica. Ich muss Paul vor ihren Frauen warnen. Und das bald.
Es gibt da ein Lied, das ein Freund von mir geschrieben hat, sagte Paul. Ich nehme an, dass er nicht mehr lebt. Sein Name war Gurney. Und er nannte dieses Stück sein Abendlied.
Die Fremen wurden still und hörten zu, wie Pauls Jungenstimme anhub und seine Finger über die Saiten des Instruments strichen. Der Augenblick, in dem die Funken stieben. Goldglänzender Verlust der Sonne im ersten Dämmer. Wo helle Sinne Düfte riechen, ist er wert der Erinnerung? Jessica fühlte, wie die Worte und die Musik ihre Brust zusammenschnürten. Die Klänge brachten sie zum Zittern, und unerwartet wurde sie sich ihrer eigenen körperlichen Bedürfnisse bewusst. Schweigsam und gespannt hörte sie zu. Das Glitzern der Nacht ist für uns. Welchen Freuden sehen wir entgegen? Der Glanz in deinen Augen. Welch blumensüße Liebe bewegt unsere Herzen. Welch blumensüße Liebe erweckt in uns die Sehnsucht. Als er geendet hatte, dachte Jessica, warum singt mein Sohn ein Liebeslied für dieses Mädchenkind? Plötzliche Furcht machte sich in ihr breit. Sie hatte Angst, dass das Leben an ihr vorbeifloss, ohne dass sie etwas davon abbekam. Warum hat er sich ausgerechnet dieses Lied ausgesucht? Fragte sie sich. Manchmal soll man seinen Instinkten Glauben schenken. Warum hat er das getan? Auch Paul saß schweigend in der Dunkelheit und dachte nach. Es war nur ein einziger Gedanke, der ihn in seiner Gewalt hatte.
Meine Mutter ist meine Feindin. Sie weiß nichts davon, aber sie ist es trotzdem. Sie ist diejenige, die den Dschihad bringen wird. Sie hat mich geboren und ausgebildet. Sie ist meine Feindin geworden.